Mark Poppenborg. Wir führen anders. 24,5 befreiende Impulse für Manager. Gelesen von Arvid Schalle und Michelle Winter.
Wenn du schon einmal in einem größeren Unternehmen fest angestellt warst, kennst du vermutlich das Gefühl, ständig irgendwelche unfruchtbaren Aufgaben zu erledigen. Berichte erstellen, in sinnlosen Meetings herumsetzen, unbedeutenden Kennzahlen hinterherhetzen. Anstatt einfach mal in Ruhe und produktiv zu arbeiten. So erging es auch Mark Poppenborg. Irgendwann fragte er sich, ob es wohl überhaupt Menschen gäbe, die gerne zur Arbeit gingen. Das muss doch möglich sein. Schließlich traf er eine Entscheidung. Er kündigte und machte sich auf die Suche nach sinnvoller Arbeit. Gemeinsam mit einem Mitstreiter gründete er die Bewegung Intrinsify. Er beschäftigte sich mit Systemtheorie und probierte vieles aus. Inzwischen ist aus Intrinsify eine Unternehmensgruppe inklusive Beratung, Akademie und Think Tank geworden und aus Mark Poppenborg ein erfolgreicher Speaker sowie Unternehmensberater. Seine Vision von moderner Unternehmensführung und sinnvoller Arbeit hat er in 24,5 befreienden Impulsen in seinem Buch »Wir führen anders« festgehalten. Wir haben für dich die inspirierendsten Denkanstöße herausgesucht und zusammengefasst.
Link Nummer 1. Was möchtest du beobachten und kontrollieren?
Wer aus der BWL-Welt kommt, ist es gewohnt, ständig mit Kennzahlen, Kategorien und Milestones zu arbeiten. Aber was genau beobachten und kontrollieren wir mit diesen Zahlen eigentlich? Manchmal lohnt es sich, einen Schritt zurückzutreten und das Ganze mit einem frischen Blick zu analysieren. Nehmen wir zum Beispiel die Eignung als Führungskraft. Klar möchte jedes Unternehmen die fähigsten Manager beschäftigen. Was läge da näher, als einfach genau die Menschen einzustellen, die die besten Charaktereigenschaften für eine Führungsrolle mitbringen? Das ist gut gedacht, aber leider nicht zu Ende gedacht. Google hat Anfang der 2000er Jahre das Project Oxygen durchgeführt, um genau diese Eigenschaften zu ermitteln. Herausgefunden haben sie unter anderem, dass gute Führungskräfte auch gute Trainer sind, viel Feedback geben und eine klare Vision haben. Das Problem ist aber, die Merkmale und Verhaltensweisen, die ein Mensch zeigt, hängen nicht allein von der Persönlichkeit ab, sondern vor allem vom Kontext. Ein und dieselbe Frau kann in der Firma die harmoniebedürftigste Streitschlichterin sein und am Wochenende im Boxverein zur gnadenlosen Kampfmaschine werden. Eigentlich werden mit dieser Methode also nicht zwei Menschen miteinander verglichen, sondern die Systeme, in denen sie agieren. Und das passiert bei den meisten Beurteilungsmethoden. Das gleiche Prinzip gilt auch für informelle Parallelstrukturen, die in jedem großen Unternehmen existieren. Das Management achtet darauf, dass alle Prozesse und Vorgaben strikt eingehalten werden, während die Mitarbeitenden den kurzen Dienstweg gehen, bei den Zahlen schummeln und ihre Stunden mehr als nur kreativ auf die verschiedenen Projekte buchen. Nun könnte man vermuten, die Lösung läge darin, genau zu kontrollieren, dass sich auch ja alle an die vorgegebenen Standards halten. Doch weit gefehlt, denn die Mitarbeitenden werden immer informelle Wege finden. Und zwar, weil offizielle Vorgaben einfach oft an der Realität vorbeizielen. Die Mitarbeitenden umgehen sie dann schlicht, um ihre Arbeit zu machen. Deswegen sollten clevere Führungskräfte solche informellen Strukturen nicht sanktionieren, sondern als Wegweiser begreifen. Hier passen die offiziellen Regeln nicht mehr.
Wir können also festhalten, dass das Management häufig viel Zeit und Ressourcen damit verschwendet, die falschen Dinge zu messen, zu beobachten und zu kontrollieren.
Was ist das Problem daran? Ganz einfach. Solche Aktionen binden Aufmerksamkeit und Ressourcen. Die Menschen versuchen, in einem sinnlosen Projekt gut dazustehen, anstatt das zu tun, wofür sie eigentlich bezahlt werden. Nämlich zu arbeiten und Kunden glücklich zu machen.
Blink Nummer 2. Wie man zufriedene, kooperierende Mitarbeitende bekommt.
Eine Binsenweisheit aus der Betriebswirtschaft lautet, wenn die Mitarbeitenden zufrieden sind und kooperieren, dann ist ein Unternehmen automatisch erfolgreich. Also machen wir eine Zufriedenheitserhebung, verbessern die Bedingungen und schulen die Kooperationsbereitschaft. Klingt logisch, ist aber falsch. Und hier kommt die Erklärung. Beginnen wir bei der Kooperation. Man kann Menschen nicht beibringen, zu kooperieren. Dieses Verhalten ist angeboren. Wenn die Mitarbeitenden sich gegenseitig nicht unterstützen, liegt es nicht an ihrer Unfähigkeit oder mangelnden Bereitschaft, sondern daran, dass das Unternehmen sie daran hindert. Doch inwiefern? Zum Beispiel durch Zielsysteme, Beurteilungssysteme und Kennzahlen. Wenn es dazu starre Vorgaben gibt, versuchen die Menschen, diese Zahlen zu erreichen, anstatt ihre Kollegen zu unterstützen. Das Gleiche gilt für Karriereleitern und Talentprogramme. Wenn nur eine Person befördert wird, haben die Anwärter natürlich kein Interesse daran, der Konkurrenz unter die Arme zu greifen. Auch eine zu detaillierte Arbeitszeiterfassung ist ein Problem. Denn auf welches Projekt sollst du deine Stunden buchen, wenn du jemandem hilfst, der in etwas ganz anderem arbeitet? Ein weiteres Hindernis für Kooperation sind festgefahrene Abteilungsstrukturen. Wenn Support und Sales sich spinnefeind sind, spucken sie sich gegenseitig in die Suppe. Und zu guter Letzt spielt logischerweise auch der Workload eine Rolle. Menschen, die ständig am Limit arbeiten, haben schlichtweg keine Zeit und Kraft, darüber hinaus auch noch ihren Kollegen zu helfen. Dann ist jeder sich selbst der Nächste. Kommen wir nun zu den beliebten anonymen Befragungen zur Mitarbeiterzufriedenheit. Auch sie haben einen riesigen Haken. Tatsächlich bewirken sie häufig das genaue Gegenteil ihres eigentlichen Zwecks, denn die Befragung etabliert ein Machtgefälle. Wir stellen die Fragen, du antwortest. Aber bitte auch nur, wenn du dazu aufgefordert wirst. Und die Maßnahmen, die daraufhin beschlossen werden, haben meist nur wenig mit dem zu tun, was sich die Mitarbeitenden eigentlich wünschen. Denn ihre Wünsche sind komplex. Um sie zu verstehen, braucht es einen Dialog, keinen Multiple-Choice-Fragebogen.
Wir halten fest, um Kooperation zu fördern, musst du bei der Unternehmensstruktur ansetzen, nicht bei den Beschäftigten. Und in puncto Mitarbeiterzufriedenheit sind Dialoge wesentlich zielführender als irgendwelche Umfragen.
Da wir schon dabei sind, räumen wir doch gleich mal mit einem weiteren Missverständnis auf. Zufriedene und kooperierende Mitarbeiter machen ein Unternehmen nicht automatisch erfolgreich. Erst andersherum wird ein Schuh daraus. Wenn Mitarbeiter sich ungehindert und kooperativ für den Erfolg einsetzen können, sind sie zufrieden. Das Management darf ihnen einfach keine Steine in den Weg legen.
Blink Nummer 3. Taylor und die rote Falle.
Eines der großen Themen rund um New Work ist die Abkehr vom Taylorismus. Rufen wir uns noch einmal kurz in Erinnerung, worum es dabei ging. Der US-amerikanische Ingenieur Frederick Winslow Taylor hat Ende des 19. Jahrhunderts die wissenschaftliche Betriebsführung entwickelt. Dabei analysierte er Bewegungsabläufe sowie Arbeitsschritte und gestaltete sie möglichst effizient. Außerdem erarbeitete er Standards, die mit Hilfe von Belohnung bzw. Bestrafung durchgesetzt wurden. Dafür war das Management zuständig. Das Ergebnis war eine enorme Produktivitätssteigerung. Seitdem orientieren sich so gut wie alle Unternehmen an Taylors Prinzipien. Die Krux dabei ist folgende: Anders als im 19. Jahrhundert entwickeln sich die Märkte inzwischen so dynamisch, dass der Taylorismus nicht mehr funktioniert. Sobald Prozesse und Standards definiert sind, sind sie auch schon wieder veraltet. Dieses Problem bezeichnet Gerhard Voland, einer der Mentoren des Autors, als die rote Falle. Voland beschreibt sie so: Komplexe Probleme, die in der Farbe rot dargestellt werden, sollen mit klassischem Management, dargestellt in der Farbe blau, gelöst werden. Das kann nicht funktionieren, denn Standards und Prozesse reichen bei komplexen Situationen nicht aus. In solchen Fällen braucht es frische Ideen und Kreativität. Und hier kommen Agilität und New Work ins Spiel. Problem erkannt, Problem gebannt? Leider nicht ganz, denn viele Unternehmen schießen über das Ziel hinaus und landen direkt in der blauen Falle. Das heißt, dass sie bekannte blaue Probleme mit roten kreativen Methoden lösen wollen. Wie sieht das konkret aus? Wenn ein Unternehmen regelmäßig Veranstaltungen organisiert, reicht dafür eine Checkliste mit den bekannten Anforderungen. Der Raum muss folgende Ausstattung haben. Wir müssen diese Leute einladen. Das Programm muss bis Datum X stehen. Wenn das Unternehmen für solche Standardaufgaben Selbstorganisation anwendet, fällt es praktisch auf der anderen Seite vom Pferd. Es benutzt eine aufwendige Methode für ein eigentlich leicht zu lösendes Problem und verschwendet dadurch Ressourcen.
Was zeigt uns das? New Work und Agilität lösen komplexe Probleme. Für einfache Probleme sind sie als Framework zu arbeitsintensiv. Dafür reicht das klassische Management.
Im Prinzip handelt es sich hier um den Unterschied zwischen Routinearbeit, die klassisch gemanagt werden kann, und Kreativarbeit, für die New Work besser funktioniert. Ein Unternehmen sollte also nicht ausschließlich auf Agile setzen, um erfolgreich zu sein.
Blink Nummer 4. Falsche Freunde. Demokratie und Hierarchiefreiheit.
Viele Mitarbeitende in traditionellen Unternehmen haben schon einiges von New Work gehört und träumen davon, in einer demokratischen Organisation zu arbeiten, bei der es keine Chefs gibt. Klingt himmlisch, oder? Kann allerdings auch manchmal die Hölle sein. Warum? Sehen wir uns die beiden Punkte einmal genauer an, denn sie hängen natürlich eng zusammen. Demokratie hat einen guten Ruf. Warum dürfen wir in der Politik wählen und Volksbegehren starten, aber im Unternehmen müssen wir alles schlucken, was uns vorgesetzt wird? Das ärgert viele Angestellte, hat aber triftige Gründe. Denn betrachtest du die Sache einmal anders, dann ist Demokratie im Grunde nichts anderes als eine Diktatur der Mehrheit. Das bedeutet, wenn zum Beispiel jemand eine revolutionäre, neue Idee hat, wird es immer Widerstand geben. Gibt es in diesem Unternehmen einen klugen und durchsetzungsstarken Manager, kann er diese radikale, aber sehr gute Idee dennoch durchsetzen. In einer Demokratie wäre das nicht möglich. Wenn alle Mitarbeitenden ihre eigenen Ideen einbringen würden, käme am Ende ein weichgespülter Kompromiss heraus, der zwar keinem wehtut, aber eben auch niemanden begeistert. Durch demokratische Entscheidungen verlieren Unternehmen also Handlungsspielraum. Hinzu kommt, dass Menschen in demokratischen Organisationen vor allem lernen, effektive Politik zu betreiben. Sie lernen jedoch nicht, gute Leistung zu erbringen oder tolle Ideen zu haben. Ihre Zeit und Energie fließt dann in die politischen Prozesse anstelle der Wertschöpfung. Ein weiteres Problem stellen unangenehme Aufgaben dar. Wenn demokratisch entschieden wird, landen die meist bei den Mitarbeitenden, die schlecht verhandeln und ihre Interessen nicht gut durchsetzen können. Das sind aber häufig auch diejenigen, die gute Leistungen erbringen oder gute Ideen haben. Wenn diese Leute dann ihre Arbeitstage damit verbringen, die Kaffeemaschine zu reinigen und die Weihnachtsfeier zu organisieren, schadet das dem Unternehmen und seiner Wertschöpfung.
Im Klartext heißt das, Demokratie und Hierarchiefreiheit klingen verlockend, schaden aber dem Unternehmenserfolg.
Ebenfalls kritisch sieht Autor Mark Poppenborg den Trend, dass Chefs sich immer häufiger als Coaches oder Mentoren bezeichnen. Er hält das für Augenwischerei. Einen Coach kann man sich nämlich aussuchen und er bestimmt auch nicht über dein Gehalt. Der Chef präsentiert sich in diesem Fall also in einer Rolle, die er de facto nicht hat. Stattdessen wäre es viel sinnvoller, eine Gesprächskultur zu etablieren, in der die Mitarbeitenden Tacheles reden dürfen, trotz des Machtgefälles.
Blink Nummer 5. Gehalt, Ort und Zeit. Wer entscheidet?
Wenn wir schon dabei sind, nehmen wir uns gleich noch eine weitere heilige Kuh der neuen, bunten Arbeitswelt vor. In vielen hippen Startups dürfen die Beschäftigten selbst entscheiden, wann und wo sie arbeiten. Selbst bei der Höhe ihres Gehalts haben sie ein Wörtchen mitzureden. Ist das eine gute Idee? Die kurze Antwort lautet, teils, teils. Beim Thema Arbeitsort und Zeit zeigt die Praxis, dass sich die Mitarbeitenden im Großen und Ganzen schon verantwortungsbewusst verhalten. Der Autor hat es an sich selbst erlebt. Seit er Unternehmer ist, hat er wiederholt zwischen Homeoffice, Büro und einem Coworking Space hin und her gewechselt. Wenn er doch mal mittags schwimmen geht, arbeitet er dafür eine oder zwei Stunden am Wochenende oder abends nach. Er ist sich sicher. Fast alle Mitarbeitenden suchen sich die Lösung, die für sie am besten funktioniert. Und das ist manchmal von Tag zu Tag unterschiedlich. Hier eine zentrale Regelung finden zu wollen, erzeugt mehr Reibungsverluste und Organisationsaufwand, als es Vorteile bietet. Deswegen, steckt einen groben Rahmen ab, aber lasst eure Mitarbeitenden entscheiden, wann und wo sie am produktivsten arbeiten können. Anders sieht es beim Gehalt aus. Hier plädiert Poppenborg für das klassische Modell. Warum? Weil sich in diesem Punkt die Interessen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer gegenüberstehen. Es liegt einfach in der Natur der Sache, dass Mitarbeitende mehr verdienen wollen, wohingegen Arbeitgeber lieber weniger bezahlen möchten. Das heißt, es muss verhandelt werden. Wenn der oder die Vorgesetzte das Gehalt festlegt, ist das relativ schnell geregelt. Gehaltsverhandlungen gibt es nur einmal pro Jahr und nur mit dieser Person. Wird das Gehalt hingegen demokratisch beschlossen oder alle verdienen das Gleiche, gibt es nicht nur mehrere Verhandlungspartner, sondern es wird häufig das ganze System in Frage gestellt. Die Folge? Endlose emotionale Diskussionen, die die Mitarbeitenden von der eigentlichen Arbeit abhalten.
Fassen wir noch einmal zusammen. Es ist sinnvoll, die Mitarbeitenden selbst entscheiden zu lassen, wann und wo sie arbeiten möchten. Bei der Festlegung des Gehalts ist hingegen die klassische Methode für Unternehmen vorteilhafter.
Natürlich ist das klassische Modell, bei dem der oder die Vorgesetzte über das Gehalt entscheidet, keinesfalls ideal. Es gibt aber schlicht keine perfekte Lösung für dieses Problem. Deswegen greift ein wichtiger Grundsatz. Richtet eine Praktik keinen Schaden an, sollte man sie lieber beibehalten. Denn auch jede Umstellung bindet Ressourcen und führt im schlimmsten Fall zu großer Enttäuschung, wenn sie dann nicht funktioniert und wieder zurückgenommen wird.
Blink Nummer 6. New Work funktioniert auch mit deinen Leuten.
Du siehst also, dass Agilität und New Work in einigen Bereichen eines Unternehmens sinnvoll sind, in anderen jedoch nicht. Allerdings kommt es häufig vor, dass alteingesessene Manager sich komplett gegen die Einführung neuer Methoden und Prinzipien wehren. Ein Standardeinwand lautet: Ja, bei Google können Sie das natürlich machen. Da arbeiten ja nur High Potentials und Akademiker. Mit unseren Leuten geht das nicht. Die wollen gar keine Verantwortung übernehmen. Die bauen ständig Mist und man muss total hinterher sein, damit hier nicht alles den Bach runtergeht. Dieses Argument ist schlicht und einfach falsch. In den allermeisten Fällen sind nämlich nicht die Mitarbeitenden an den Problemen schuld, sondern der Kontext. Aber woher kommt diese hartnäckige Vorstellung, dass die eigenen Angestellten auf keinen Fall bereit sind für New Work? Das hat mehrere Gründe. Der erste lautet: Vögel können nur fliegen, wenn der Käfig groß genug ist. Wenn Mitarbeitende keinerlei Entscheidungsfreiheit und Verantwortung haben, dann können sie diese Kompetenzen logischerweise auch nicht unter Beweis stellen. Um herauszufinden, was sie können, musst du ihnen zunächst einmal zutrauen, dass sie es können. Sonst funktioniert es nicht. Das ist einerseits einleuchtend, andererseits aber auch eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ein weiterer Grund besteht häufig darin, dass die Mitarbeitenden für den Chef oder die Chefin arbeiten und nicht für den Kunden. Wen wundert's? Schließlich sind sie ja diejenigen, die die Leistung ihrer Angestellten beurteilen und über Gehaltserhöhungen und Beförderungen entscheiden. Folglich haben die Mitarbeitenden eher ihr Standing und die internen Zahlen im Blick als die Kundenzufriedenheit. Hier lässt sich zum Glück leicht Abhilfe schaffen, indem du deine Kunden stärker einbindest. Lade sie ins Unternehmen ein, lass deine Mitarbeitenden mit ihnen sprechen. Viele Vorgesetzte haben auch den Eindruck, dass ihre Mitarbeiter sich einfach nicht an Regeln halten. Sie schmücken Reportings aus, überspringen Schritte im Prozess, ignorieren den Dienstweg und so weiter. Klar, dass man solche Leute nicht ans Ruder lassen will. Allerdings haben wir ja bereits festgestellt, dass genau diese informellen Strukturen kein Zeichen von Charakterschwäche sind. Sie zeigen vielmehr, dass bestimmte Regeln und Prozesse veraltet sind und nicht mehr zur Realität passen.
Es zeichnet sich ab, wenn Vorgesetzte behaupten, ihre Mitarbeiter seien nicht bereit für Agilität, liegen sie eigentlich immer falsch. In den meisten Fällen stehen sie selbst und die Strukturen einer Modernisierung im Wege.
Für viele Vorgesetzte ist es schwer zu schlucken. Wer Initiative will, muss auch Ungehorsam akzeptieren. Beides gibt es nur im Doppelpack.
Blink Nummer 7. 4 Ideen, um dein Unternehmen weiterzuentwickeln.
Nehmen wir an, du hast bestimmte Bereiche in deinem Unternehmen identifiziert, denen mehr Agilität guttun würde. Wie gehst du nun am besten vor? Zunächst einmal gilt es ganz grundsätzlich, den Unterschied zwischen Arbeit und Beschäftigung zu begreifen. Arbeit ist das, wovon der Kunde direkt profitiert. Beschäftigung ist alles andere, also zum Beispiel ergebnislose Meetings, wirkungslose Reportings und sinnlose Prozesse. Es gibt Unternehmen, in denen arbeiten die Menschen 5% ihrer Zeit und sind den Rest des Tages einfach nur beschäftigt. Das bedeutet, jede Veränderung, die den Anteil der Arbeitszeit erhöht und die Beschäftigung verringert, ist sinnvoll. Zum Abschluss stellen wir dir 3 Strategien vor, wie du den Wandel anstoßen kannst. Die erste heißt ganz einfach: Weglassen. Nehmt euch im Management regelmäßig Zeit, um Rituale, Verfahren, Richtlinien, Checklisten, Reporting-Systeme und so weiter genau unter die Lupe zu nehmen. Fragt euch, welche Elemente ihr weglassen könnt. Fördern sie Beschäftigung oder Arbeit? Welche Überzeugung liegt ihnen zugrunde? Wie könnt ihr eine andere Vorgehensweise testen und wer hat Lust, dabei mitzumachen? Die zweite Strategie lautet: Experimentiere. Wenn du etwas im Unternehmen verändern möchtest, solltest du dafür einen geschützten Rahmen schaffen, in dem die Mitarbeitenden wirklich Freiräume genießen. Dieser Schutzraum sollte zeitlich befristet sein und explizit als Experiment gekennzeichnet werden. Ob ein Experiment funktioniert, erkennst du am besten am Flurfunk und daran, ob die Beteiligten selbst es gerne weiterführen möchten. Ist die Rückmeldung positiv, dann führe die neue Vorgehensweise in weiteren Bereichen ein. Die dritte Strategie zur Weiterentwicklung von Unternehmen ist es, informelle Strukturen zu legitimieren. Hier ein kurzes Beispiel, warum das so wichtig ist. Stell dir vor, eure Sales-Abteilung hat eine tolle, aber teure neue Simulationssoftware entdeckt. Ein Antrag, sie zu kaufen, wird abgelehnt. Deshalb steigen einige Sales-Kollegen heimlich auf eine Freeware-Alternative um, einfach weil sie viel besser funktioniert als das offizielle System. Im schlimmsten Fall kann es illegal sein, vertrauliche Kundendaten in ein schlecht geschütztes Programm einzutragen. So kommt ein Unternehmen schnell in Teufels Küche. Dieses Risiko bestünde nicht, wenn die betreffenden Vertriebler ihr Vorhaben und das neue Programm vorab mit der Datenschutzbeauftragten abklären könnten. Deswegen, suche die Parallelwelten in deinem Unternehmen, finde heraus, warum es sie gibt, und integriere sie.
Um es auf den Punkt zu bringen, wenn du dein Unternehmen weiterentwickeln willst, wirf Überflüssiges über Bord, wage Experimente und legitimiere informelle Strukturen.
Du siehst, man muss ein Unternehmen nicht gleich von Grund auf umkrempeln, um einen positiven Wandel anzustoßen. Manchmal bringt weniger sogar mehr.
Das war unsere Zusammenfassung zu Wir führen anders von Marc Poppenborg. Der wichtigste Punkt, den du aus diesen Links mitnehmen kannst, ist folgender. New Work und Agile sind keine Allheilmittel. Sie sind dafür geeignet, in dynamischen Umgebungen kreative Lösungen zu finden. Aber in Unternehmensbereichen, in denen klassisches Management seinen Zweck gut erfüllt, sind sie nicht nur unnötig, sondern verschwenden wertvolle Ressourcen. Deswegen solltest du dich bei jeder Change-Maßnahme fragen, ist sie angemessen? Was wäre, wenn wir das Problem auf klassische Art angehen? Fest steht auch, dass es bei einem so komplexen Thema keine 0815-Lösung geben kann. Es gibt kein Handbuch und keine Checkliste. Es gibt nur Menschen, ihre Fähigkeiten und Ideen. Wir hoffen, dass wir dir mit diesen Blinks einige Anregungen geben konnten, wie du diese Ressourcen am besten mobilisierst, um dein Unternehmen auf Erfolgskurs zu bringen. Dabei wünschen wir dir viel Erfolg. Und damit sind wir schon am Ende der Blinks angekommen. Schön, dass du dabei warst und hoffentlich bis bald.